das, was gestern Realität war, kann morgen völlig anders sein. Weil wenn wir Revue passieren lassen, was die letzten Tage in den USA passiert ist, dann ist es eigentlich so, als würden wir in einer seltsamen Mischung aus House of Cards, The West Wing, leben und das Ganze ist fast forward die ganze Zeit und das Ganze ist everything, everywhere, all at once. Also ein absolutes Reizüberflutung für jedes political animal.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jung-Nikel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Thomas Seifert. Thomas ist seit vielen Jahren eine verlässliche Größe in Österreichs Medienlandschaft. Er war lange Zeit in der Außenpolitik bei der Presse tätig und stellvertretender Chefredakteur bei der Alten Wiener Zeitung. Heute ist er Chefredakteur der europäischen Zeitung European Voices. Er berichtete unter anderem aus den USA, Afghanistan, Iran, Ghana, dem Irak, aus Russland, Saudi-Arabien, Indien und China. Und er kommt gerade aus der Ukraine zurück. Darüber möchte ich gern mit ihm reden, genauso wie über die momentanen Brennpunkte in der Außenpolitik, Stichwort USA, und wie sich der Journalismus in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Hallo Thomas.
Hallo, danke für die Einladung.
Thomas, wir beginnen unseren Podcast immer mit einer Transparenzpassage. Das erste ist, woher wir einander kennen. Und das ist ganz lustig, weil es sehr wichtig für mich, weil ich irgendwann beschlossen habe, ich möchte Journalistin werden und mich an einer FH beworben habe, an der FH für Journalismus in Wien. Und da hieß es bei den Einreichungsunterlagen, man muss irgendeinen journalistischen Text einreichen. Und meine Idee war, mit dir ein Interview zu führen über Außenpolitik. Daher kennen wir einander und dann sind wir uns immer wieder mal über den Weg gelaufen, als ich dann die Aufnahme geschafft hatte. Genau. Und das Zweite ist, ob du aktuell für Parteien tätig bist.
Nein.
Thomas, ich wollte eigentlich mit dir über die Ukraine reden oder damit starten, aber heute ist Tag der Aufnahme, der 22. Juli. Wir haben gestern erfahren, dass Joe Biden doch nicht antritt als Präsidentschaftskandidat der USA. Was bedeutet das jetzt? Lass uns mal darüber reden. Wie nimmst du das wahr?
Na, ich nehme erstens wahr, dass sich das politische Geschäft von einem hochgetakteten Hochfrequenzgeschäft zu einem Geschäft mit noch höherer Frequenz entwickelt. Und das, was gestern Realität war, kann morgen völlig anders sein. Weil wenn wir Revue passieren lassen, was die letzten Tage in den USA passiert ist, dann ist es eigentlich so, als würden wir in einer seltsamen Mischung aus House of Cards, The West Wing leben und das Ganze ist fast forward die ganze Zeit und das Ganze ist everything, everywhere, all at once. Also ein absolutes Reizüberflutung für jedes political animal, würde ich sagen. Weil was haben wir erlebt? Ein Attentatsversuch auf einen Präsidentschaftskandidaten und früheren Präsidenten Donald Trump. Ein paar Millimeter die Kugel weiter Richtung Körpermitte, sozusagen Richtung Kopfmitte und nicht das Ohr gestreift, sondern der Mann tot. Was wäre dann passiert? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, in den USA kursieren über 40 Millionen Schusswaffen und es gibt gewaltbereite Menschen zu einem viel höheren Ausmaß, als das in Europa zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, wir sind absolut in einer Situation, wo das völlig unvorhersagbar ist, was dort passiert. Und das ist mal besorgniserregend. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der, dass man auch sieht, es gibt hier zwei unterschiedliche Strömungen in den USA. Im einen Fall hat Donald Trump sofort wieder umgeschaltet auf den Angriffsmodus, noch während der Republican Convention. Und wir erleben gleichzeitig Joe Biden, der offensichtlich dann erkannt hat, sehr, sehr spät, nach oder wahrscheinlich während der Covid-Infektion, dass es für ihn wie man in Amerika sagen würde, Game Over ist. Das heißt, er kann diese Wahl nicht gewinnen. Das hat man ihm offenbar gezeigt. Man hat ihm die Umfragedaten gezeigt. Man hat ihm gezeigt, dass die Spenden ausbleiben. Das heißt, er hat gesehen, ich kann diese Wahl gegen Donald Trump nicht gewinnen. Er zieht sich zurück. Das Ganze macht er auf Twitter, also auf X, offenkundig, also mit einem Brief, den er vorlegt. Das ist auch ungewöhnlich, würde ich sagen. Und er schlägt dann nach einer doch Schrecksekunde sozusagen Kamala Harris als die Vizepräsidentin, die heutig als Präsidentschaftskandidatin vor. Und man wird jetzt sehen, wenn sie als ihren Running Mate, wie man das so sagt, also ihrem Kandidatin für oder Kandidatin für die Vizepräsidentin vorschlägt. Und das werden jetzt die nächsten Tage und Wochen zeigen. Jetzt kommen die demokratischen Conventions. Das heißt, jetzt sind alle Augen auf den Demokraten. Und ich würde sagen, das Rennen ist wieder völlig offen. Mhm. Warum? Kamala Harris ist bekannt dafür, dass sie das Thema Abortion, also die Abtreibungsfrage, immer wieder in den Fokus gestellt hat. Und hier gibt es bei der amerikanischen Bevölkerung eine, glaube ich, deutliche Mehrheit, die diese Supreme Court Entscheidung Roe versus Wade, dieses berühmte Urteil sozusagen zu revidieren und diese Frage auf die Bundesstaaten zu delegieren, deutlich ablehnt, und zwar nicht nur Frauen, sondern auch Männer, weil die USA sind auch ein Land, in dem die Bürger es nicht gutieren, wenn man ihnen Rechte wegnimmt. Das nicht zuletzt sagt man the land of the free. Das heißt, Freiheit ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff dort. Und das ist etwas, glaube ich, womit sie punkten können wird. In der Migrationsfrage, das wird die Hauptangriffslinie der Republikaner sein. Sie ist selber sozusagen aus einem Black Latino, sozusagen aus diesem Camp, wenn man so will. Das wird man ihr unterschwellig vorwerfen, genauso wie man es nicht unterschwellig, sondern ganz deutlich. Wir erinnern uns, Donald Trump ist berühmt geworden mit dieser Birther-Bewegung. Das heißt, er hat Barack Obama vorgeworfen, er wäre doch kein richtiger Amerikaner. Ich erwarte ähnliche, Schweinereien, Verzeihung, aber ich kann es nicht anders nennen. Die erwarte ich auch, dass jetzt sozusagen Kamala Harris erleben wird, dass man vielleicht auch sagen wird, zumindest in radikalen Kreisen der Republikanischen Partei, dass sie auch keine richtige Amerikanerin ist, weil sie eben nicht ganz so weiß ist, wie das vielleicht die Republikaner gerne hätten. Also es wird spannend, und die, glaube ich, hier Running Mate wird wahrscheinlich jemand sein. Shapiro wird genannt, Governor von Pennsylvania. Das ist ein ganz klarer sozusagen Swing State und ein Battleground State. Also diesen Staat müssen sie gewinnen. Es geht um Michigan, es geht um diese Staaten, und da wird es wohl ein Angebot geben, wird zu erwarten sein. Die Frage wird nun sein, werden die Demokraten zwei Frauen ins Rennen schicken?
Eher unwahrscheinlich, oder?
Eher unwahrscheinlich, wobei gleichzeitig, warum eigentlich? Warum ist unser Reflex eher unwahrscheinlich? Die Republikaner schicken ganz selbstverständlich zwei Männer ins Rennen, und man kann auch sagen, dass J.D. Vance, der Vizepräsidentschaftskandidat, ist die Hedgefund-Variante, der auf Working Class Hero macht und so eine billige Trump-Kopie ist. Ja, also ja, wie gesagt, ich halte das Rennen jetzt für offen. Ich glaube, das ist für die Demokraten gewinnbar.
Lass mich kurz noch einhaken für all unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so USA-berichterstattungsaffin sind. Kamala Harris, wie kannst du sie noch ein bisschen einordnen? Wie beliebt ist sie?
In den jetzigen Umfragen, die jüngsten, die aber natürlich noch nicht abbilden, dass sie offiziell jetzt mal zumindest eine Kandidatin ist, die Unterstützung gewichtiger Teile der Demokratischen Partei hat. Kamala Harris ist aus Kalifornien. Das heißt, das ist so, wie wenn man in der SPÖ aus Wien oder in der ÖVP aus Niederösterreich kommt. Ja, das heißt, sie ist aus dem Herzen, aus einem Herzland der Demokratischen Partei. Sie ist Staatsanwältin. Mhm. gewesen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie auch durchaus rhetorisch in der Lage sein wird, viel besser als Joe Biden das war, Donald Trump in die Schranken zu weisen. Es kursieren jetzt schon von ihr Clips, Videoclips, die man auf YouTube, glaube ich, und auf Twitter und so sehen kann, wo von 2020 ihre sozusagen ihre Botschaft ist, ja, ich habe als Staatsanwältin gegen Vergewaltiger und sozusagen Sex
Straftäter
war ich sozusagen im Gerichtssaal. Donald Trump ist einer und ich habe gegen die sozusagen Betrugsaffären immer wieder ermittelt. Donald Trump hatte eine mit seiner berühmten University. Ich habe gegen die bösen Banken ermittelt und Donald Trump steht vor Gericht.
Tut sie sich leichter damit, Donald Trump zu attackieren, als es Joe Biden getan hat, weil sie völlig konträr ist zu ihm?
Ja, ich glaube, das ist einfach auch die, wenn man als Anwältin sozialisiert ist, noch zur Staatsanwältin, dann fällt es einem sicher leichter, auch die Schwächen beim Gegenüber zu suchen. Sie hat sich ihm auch als Senatorin einen Namen gemacht. Da gibt es ja die berühmten Hearings, die dann ab und zu man sogar in Europa sieht, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, da Mark Zuckerberg oder ähnliche vor einem Senatshearing sind, da war sie als sehr, sehr harte Interviewerin sozusagen oder wie würde man das nennen, also Unterausschussmitglied war sie da bekannt und auch durchaus gefürchtet. Das heißt, ich glaube, die wird da sicher eine viel härtere Nuss sein, die es zu knacken gilt. Und vor allem, wie gesagt, sehen wir uns sehr genau an, wie die Wahl, und vielleicht auch sehen wir bei den Umfragen das schon abgebildet, wie werden sich die Frauen entscheiden? Die haben jetzt ein Angebot. Für viele, viele Frauen ist so jemand wie Donald Trump, der sagt, grab them by the Piep,
piep.
Ja, wir wissen alle, was er gesagt hat. Und der tatsächlich auch in einigen Fällen Beschuldigter ist an sexuellen Übergriffen, ich nenne es mal euphemistisch so, beteiligt gewesen zu sein oder ein Täter gewesen zu sein. Da ist es ein Angebot. Und ich kann mir vorstellen, dann kommt die Abtreibungsfrage dazu. Dann kommt dazu, dass Kamala Harris deutlich als Juristin zeigen kann, dass die amerikanischen Institutionen durch Donald Trump und durch die Republikaner morsch gemacht worden sind. Was haben sie im Supreme Court gemacht? Es sitzt dort ein korrupter Richter. Korrupt. Also muss man sich vorstellen, jemand, der eigentlich ins Gefängnis gehört. Das sage ich hier ganz, ganz deutlich. Der sich einladen ließ, sozusagen die Transparenzfrage von ganz offen gesagt, hätte dieser Supreme Court Justice Mann mit einer langen Liste von Inkompatibilitäten hier, hätte einige Zeit gebraucht. Der zweite ist jemand, der beschuldigt wurde, seine Frau sexuell belästigt zu haben. Clarence Thomas, man kennt den Namen noch sozusagen aus ganz alter Zeit. All das kann sie aufs Tapet bringen. Sie kann da kommunizieren. Wir brauchen eine Renaissance Amerikas. Die Republikaner haben den Kongress zum Freiwild gemacht, in dem dort ein Haufen Irrer der Mob eingeritten ist mit Wikingerhelmen und sprichwörtlichen Mistgabeln sozusagen und ein Revoltenkarneval. Ja. So würde ich das beschreiben, aber das ist ja nicht lustig, weil man kann ja nicht einfach das Parlament stürmen. Was bedeutet denn das? Also all das, glaube ich, ist etwas, was, glaube ich, vielen Amerikanerinnen und Amerikanern hoffentlich wirklich, die Hutschnur reißen lässt, ja. Und man kann nur hoffen, dass jetzt dieser Moment sein wird im November dieses Jahres, wo Amerika einen Schritt zurücktritt. Man hat in den Abgrund geblickt, einmal schon während Donald Trumps Präsidentschaft, die Perspektive wieder in den Abgrund zu blicken. Und ich kann mir vorstellen, dass doch vielleicht jetzt einige einen Schritt zurückgehen und sagen, wollen wir denn das? Ja.
Wie schwierig ist es denn jetzt überhaupt auch für die ganze Wahlkampfstrategie von Trump, die ja ausgerichtet war gegen Biden? Die müssen jetzt total umschwenken. Also ich schätze mal, dort wird auch gerade sehr hysterisch überlegt.
Ja, das wird sicher gerade hier heftig diskutiert werden. Vor allem, es gab eine Wahlkampfbotschaft, die auch die sehr, sehr eingänglich gewesen wäre. Und das war, wir erinnern uns, das Letzte, was wir von Joe Biden gesehen haben, ist er, wie er der Air Force One an der Treppe ist und du hast das Gefühl, warum hilft ihm denn niemand?
Ja.
Und dann gibt es das andere Bild von Donald Trump, Schüsse werden abgefeuert, er geht in Deckung, Secret Service wirft sich über ihn, er steht auf, Blut rinnt ihm oder ist ihm die sozusagen an der Schläfe entlang gelaufen vom Ohr, weil er am Boden lag, sozusagen ins Gesicht rein von diesem Streifschuss am Ohr, und er reißt die Faust nach oben und ruft Fight, 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 also kämpfen, kämpfen, kämpfen ins Mikrofon.
Und im Hintergrund noch die amerikanische Flagge.
Im Hintergrund die amerikanische Flagge. Es gibt ein Bild von einem tollen, ich glaube, EP-Fotografen, das wird in die Geschichte eingehen. Die ikonische, das ist eine Mischung aus Iwo Jima und also ich weiß nicht. Also es gibt nichts Tolleres als dieses Bild sozusagen. Das ist schon auch natürlich auf Merchandising. Das wird die Geschichte sein. Und dann haben wir sozusagen diese beiden Bilder. Hm. Joe Biden, du willst ihm helfen. Hm. Und Donald Trump, fight, fight, fight. Das ist nicht gewinnbar. Jetzt haben wir eine Frau. Also auch da bin ich immer gespannt, wie ein Sexunhold wie Donald Trump da umgeht. Weil er muss da, glaube ich, schon vorsichtig sein. Weil es gibt sicher auch in Vorstädten und auch im Land Frauen, die finden das gar nicht toll, wenn er sie da, das wird sein Instinkt, wird genau zu dem führen, dass er wieder natürlich die frauenfeindliche, misogyne Äußerungen in Richtung ihrer Person tätigt. Das wird nicht besonders gut ankommen. Bei einem bestimmten Teil der Wählerschaft, und vergesst mir nicht, diese Wählerschaft ist wichtig. Und es geht darum, dass er wahrscheinlich schon Gewinne gemacht hat, bis jetzt Donald Trump, von dem spreche ich jetzt, in Richtung Latino, mhm, vor allem junge Männer, auch bei den African Americans, auch bei anderen männlichen Wählergruppen mit eher geringerem Bildungsgrad. Und da geht es jetzt darum, wer mobilisiert besser. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem, sozusagen in dieser Kampfzone, dieser gesellschaftlichen, natürlich jemand wie Kamala Harris, die als Elitenfrau wahrgenommen wird, deren Geschichte aber auch eine ist des sozialen Aufstiegs. Mhm. Das heißt, sie hat eine gute Biografie, die sie verkaufen kann. Allerdings, wir wissen aus Österreich, das kann nicht jeder. Wir erinnern uns an den Fall eines Bundeskanzlers namens Kern, der aus Simmering, glaube ich, stammte und das aber hinter sich lassen wollte. Und wie gesagt, da wären Stimmen zu holen gewesen. Mhm. Ich nehme an, dass bei ihr das nicht der Fall sein wird. Sie wird diese Stimmen, um diese Stimmen buhlen. Das heißt, sie wird diese aufstiegsorientierten American Dream sozusagen nacheifernden Menschen aus diesen ethnischen Gruppen bekommen, glaube ich, und da hat sie sicher bessere Chancen als Joe Biden das gehabt hätte, und sie ist eine Frau, das heißt auch bei den Female Vote wird sie deutlich besser dastehen.
Und sie hat schon, wenn das richtig ist, innerhalb der ersten 24 Stunden eine Rekordspendensumme aufgestellt, wie es bisher noch nie gelungen ist.
Ja, absolut.
Also sie mobilisiert auch, es gibt ein neues Momentum jetzt für die Demokraten.
Das werden jetzt auch, das kann ich ja sozusagen wetten, ohne dass ich da die Angst haben muss, Geld zu verlieren. Es wird das Momentum jetzt bei den Demokraten liegen. Warum? Die Convention ist plötzlich spannend, weil es ist ja ein Unterschied, ob eine Convention ist, wo halt Joe Biden auftritt und hält eine der üblichen Reden, die er eh schon immer gehalten hat, oder ob hier jemand ist, auf den jetzt alle neugierig sind, weil sie war ja ein wenig versteckt. Da gab es ja die Vorwürfe aus ihrem Umfeld, dass durchaus Joe Biden hier einer der Verantwortlichen war, weil sie hat immer nur, wie soll ich sagen, auf Wienerisch würde man sagen, die Schaßhocken gekriegt. Diese undankbaren Aufgaben waren zum Beispiel an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, das wird man ihr natürlich vorwerfen, und andere Dinge. Das heißt, es war kein toller Job für sie. Und die muss jetzt zeigen und wird aber die Gelegenheit dazu bekommen, ja, ich kann eure Präsidentin sein. Ich würde die erste Frau sein und ich würde noch dazu keine Weiße sein. Und das und beides ist natürlich spannend und das finde ich schon interessant. Dann wäre Amerika wirklich ein hochinteressanter Fall eines Laborversuchs. Also wie kann man das dann jemandem erklären? Wir waren also bei Barack Obama, kommen dann zu Donald Trump, kommen nach dem One-Term-Presidency von Joe Biden zu Kamala Harris. Und ich würde sagen, sowohl Barack Obama hat gute Chancen, einmal auf dem Dollarschein zu landen, einfach aufgrund seiner historischen Rolle. Und sie hat das erste Frau auch. Das heißt, Geschichte wird geschrieben, während wir hier sitzen, während wir leben. Das ist ja spannend, aber wir kennen den chinesischen Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben. Und das ist ein Fluch, ja, und das gilt leider für unsere Zeit.
Sehr stark. Kommen wir zu Europa. Was würde denn eine mögliche Trump- oder eben Harris-Präsidentschaft für die Ukraine bedeuten?
Donald Trump hat gesagt, er würde den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden. Wie? Keine Ahnung. Wann? Wo? Was? Details? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Genau. Interessiert ihn nicht. In der Ukraine gab es die Sorge, und die gibt es, glaube ich, nach wie vor, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo man mit Wladimir Putin, mit Russland reden muss. Einfach aufgrund der Tatsache, weil auch ein Krieg, der da noch jetzt, man darf nicht vergessen, dieser Krieg dauert seit 2014. Weil damals begann es im Donbass, damals begann die Annexion der Krim. Also 10 Jahre. Natürlich, wir sehen zu Recht natürlich 2022, also jetzt 2,5 Jahre schon eigentlich, mit vielen Toten, mit massiver Zerstörung, mit Menschen, die ja deren normales Leben nicht mehr normal ist seither. Und es gibt doch eine, davon kann man ausgehen, eine Sehnsucht nach Normalität, auch nach Frieden, aber natürlich um welchen Preis? Weil jetzt haben viele Ukrainer und auch Ukrainerinnen ihr Leben gelassen in diesem Krieg. Und da jetzt zu sagen, gut, jetzt reden wir mal und wir geben vielleicht die Oblasten in Donetsk und in Luhansk einfach weg. Mhm. Und über die Krim reden wir noch, das wird schwierig. Also da gab es auch, also wie gesagt, das kann, ich fürchte, würde ein Präsident nicht politisch nicht überleben. Das heißt, ein Präsident oder eine Präsidentin in Zukunft würde sich absichern müssen mit einem Referendum. Mhm. Und das ist unvorhersehbar, wie das dann ausgehen würde. Das heißt, die Ukraine steht da sicher vor einem Dilemma, weil zumindest aus jetziger Sicht ist eine Rückeroberung dieser Gebiete derart verlustreich, zumindest aus jetziger Sicht, dass daran nicht zu denken ist. Es gibt vielleicht die Hoffnung, dass die politische Lage sich in Russland ändert. Mhm. Das ist nicht so völlig wahnwitzig, wie es vielleicht auf den ersten Moment klingt, weil Russland ist ein Rätsel verpackt in ein Mysterium, ummantelt von einem Geheimnis. Ich glaube, das hat Winston Churchill mal gesagt, so oder so ähnlich. Und da hat er recht, weil Prigozhin und dessen Putschversuch, Revolte, was immer das war. Vielleicht sollte ich erklären, Prigozhin ist der, ich nenne ihn mal Milizenführer dieser Wagner-Gruppe, also die massiv in Afrika aktiv ist für russische Interessen und auch in der Ukraine aktiv ist und war. Und dieser Milizenführer, so nenne ich ihn mal, ein enger Vertrauter von Wladimir Putin, hat offenbar geglaubt, er könne zumindest Verteidigungsminister werden, wenn nicht überhaupt vielleicht noch eine wichtige Position sich hier erstreiten. Das ist schiefgegangen. Das war aber auch sehr seltsam, wie weit er eigentlich gekommen ist, weil er ist da Richtung Moskau marschiert, von Rostov am Don weg. Und das ist wirklich bemerkenswert gewesen, wie wenig es auch Initiative gab von Seiten der staatlichen Sicherheitsorgane, das zu stoppen. Also sehr seltsam. Das heißt, vielleicht ist die Unterstützung für das System Putin gar nicht so breit, wie man annimmt. Und das Zweite ist, auch der Kollaps der Sowjetunion war so in dieser Form, glaube ich, nicht vorhersehbar. Ist dann doch sehr schnell gekommen. Es war auch dann damals dieser Putschversuch gegen Michail Gorbatschow schwer vorherzusehen, der dem vorangegangen ist. Also ja, Russland ist, glaube ich, weniger stabil, als es scheint, und darauf bauen viele, weil dieses System auf einen Mann zugeschnitten ist, weil dieser Mann im Zuge der Pandemie immer weniger, dieser Kreis um ihn ist immer kleiner geworden. Die Probleme werden ab jetzt zunehmen, sowohl was die Versorgung mit militärischem Material betrifft und auch die wirtschaftliche Lage ist so, dass die Inflationsrate zum Beispiel in Russland höher ist als in der Ukraine. Es gibt natürlich eine völlige Umstrukturierung der Wirtschaft und es wird darauf ankommen, wie lange das gut geht, weil man kann auf Dauer natürlich, so ein Krieg kostet sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und während die Ukraine die Europäische Union hat und auch die USA, die hinter ihnen stehen, ist Russland eigentlich angewiesen letztlich auf China, und das Reich der Mitte geht hier nicht all in. Also die Eliten in Peking, allen voran der Präsident Xi Jinping, hat, glaube ich, kein Interesse, wegen Russland die Beziehungen zur Europäischen Union, dem wichtigsten Markt, zu den USA, also die beiden wichtigsten Märkte, zu gefährden. Zum jetzigen Zeitpunkt.
Du kommst gerade aus der Ukraine und du bist ja seit 2014 laufend dort gewesen. Wie ist es dort aktuell?
Ja, ich war zuletzt jetzt in Odessa. Also es hat sich kurzfristig ergeben und es war auch nur ein verlängertes Wochenende sozusagen. Aber ich habe die Gelegenheit doch genützt, Menschen zu treffen, mit Menschen zu sprechen in recht bunten Szenarien. Einerseits der Besuch bei einem Pflegeheim für Seniorinnen, die an Demenzerkrankungen leiden oder andere psychische Probleme haben, die sie hoffen, dort in den Griff zu bekommen. Und das andere war bis hin zur Musikszene, oder wie geht's ihnen, was passiert dort in den Bars, weil Odessa ja als Partyhauptstadt der Ukraine immer bekannt war. Und was habe ich dort erlebt? Man hört Generatoren. Das ist so das generelle Leitgeräusch in Odessa, weil die Stadt keinen Strom hat über viele Stunden. Das heißt, die Menschen müssen dann selbst Strom erzeugen mit zum Teil wirklich riesigen Generatoren, die so groß sind wie ein PKW, oder bis zu ganz kleinen Generatoren, die halt so ein kleiner Benzingenerator sind. Also dieser Sound sozusagen erfüllt diese Stadt. Aber auch unterbrochen von Musik, weil die Menschen sind in einem Park, dort packt jemand eine Gitarre aus und spielt und eine junge Frau singt dazu. Und das ist eine ganz seltsame Mischung aus Menschen, die es gelernt haben, inmitten des Krieges an diesen Zipfelchen von Normalität festzuhalten. Die Menschen gehen dort aus, so sie Geld haben. Man sitzt halt dann den ganzen Abend vor einem Getränk, aber man will raus, man will sich dieser Normalität bewahren. Die Menschen gehen an den Strand. Odessa ist am Schwarzen Meer. Man geht an den Strand. Das Meer lässt einen doch den Krieg auch zumindest für eine Zeit lang vergessen, bis dann wieder die Sirenen heulen und dann man dann kurz innehält, dann erinnert es, wir sind im Krieg. Und dann nach ein paar Minuten hört man plötzlich irgendwo, das heißt eine Detonation einer Bombe, oder vielleicht ist auch eine Rakete abgeschossen worden und die hat ihr Ziel Gott sei Dank nicht erreicht. Aber es ist eine ganz, ganz seltsame Stimmung aus einer Stadt, jetzt zum Odessa. Ich weiß, dass in Kiew ist es übrigens sehr, sehr ähnlich. Das liegt man halt nicht am Strand, im Schwarzen Meer, sondern am Flussufer. Und die Menschen wollen, es ist Sommer, sie wollen ihr Leben leben. Das würde jeder von uns genauso machen, sonst wird man ja auch verrückt. Gleichzeitig, man wird erinnert, man ist im Krieg. Man sieht dann manchmal Männer auf Krücken. Das heißt, sie sind verwundet worden. Man sieht, man hört, dass manche Menschen Sorge haben, junge Männer, sie werden eingezogen. Das ist auch nicht mehr so wie am Anfang des Krieges, wo sich die Menschen in Scharen freiwillig gemeldet haben, sondern ja, man weiß, wenn man in die Front kommt, dort kann man sterben. Das ist den Menschen bewusst. Das heißt, es ist nicht so teilweise die Begeisterung so groß. Trotzdem, wenn man mit den Menschen spricht, man hört schon, es gibt einen, sage ich, eisernen Willen, hier durchzuhalten. Und es gibt auch kein Verständnis dafür, dass man sagt, na gut, dann müssen wir halt aufgeben. Also das gibt es null. Also ich habe von niemandem irgend so etwas in die Richtung gehört. Ich glaube im Gegenteil, je länger dieser Krieg geht, es gab in Odessa natürlich immer eine gewisse pro-russische Strömung. Die Stadt war ja russischsprachig, hat eine lange Geschichte mit Russland, ist ja letztlich von Katharina der Großen begründet worden und interessanterweise einem Franzosen, aber dieses Gefühl, man irgendwie Teil dieses russischen Raums zu sein, schwindet. Ich hatte zum Beispiel auch eine ganz tolle Begegnung, das muss ich erst schreiben, sozusagen ein Gespräch mit einer über 80-jährigen deutschsprachigen Frau, die dort in einer deutschen Gemeinde sozusagen gelebt hat. Da haben aus Schwaben, also Deutschschwaben gelebt. Und die hat mal erzählt aus ihrem Leben und die hat natürlich, die ist in der Sowjetunion natürlich aufgewachsen. Und hat auch gesagt, ja, also seit uns da Putin bombardiert, sie ist mit Russland, will sie nichts mehr zu tun haben. Also das hat sich auch geändert. Und das ist auch das, was Wladimir Putin geschafft hat. Die Ukraine ist klar heute eine proeuropäische Nation. Und die Ukraine hat eigentlich mit Russland, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nichts mehr am Hut. Warum? Wenn diejenigen auf dich schießen, mit denen willst du nichts zu tun haben.
Selenskyj, der Präsident der Ukraine, wie sind der angeschrieben?
Ja, es gibt eine gewisse Müdigkeit natürlich auch. Und irgendjemand muss ja schuld sein an allem. Und natürlich ist das die Regierung. Das heißt, da würde ich sagen, haben sich die Umfragedaten zweifelsohne verändert. Es wären ja auch Wahlen fällig. Da gibt es natürlich auch Stimmen, die man sagt, warum wählen wir denn nicht? Aber durchaus eine legitime Debatte. Gleichzeitig, glaube ich, wissen auch viele, was war. Weil ich glaube, alle, die sich mit der Ukraine irgendwie befasst haben und befassen, erinnern sich ganz, ganz deutlich daran, dann dieses erste Handyvideo, wo Selenskyj vor das Haus tritt und also mitten in Kiew und sagt, ja, und es haben die Bomben geflogen, man hat gesehen, wie die Russen vor den Toren der Stadt stehen, die russischen Truppen, und Selenskyj sagt, ja, Leute, ich bin hier. Er hat, glaube ich, gesagt, mein Stabschef ist hier, mein Verteidigungsminister ist hier, wir sind hier. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Leute natürlich nicht vergessen, weil sie haben erlebt, dass zum Beispiel der Vorgänger, also der pro-russische Präsident Janukowitsch, ist ja dann nach Russland getürmt. Das heißt, glaube ich, das ist etwas, was man ihm schon anrechnet, dass dieser Mann standhaft war und ist.
Wie siehst du denn die Rolle Österreichs oder der österreichischen Politik in Bezug auf den Ukraine-Krieg?
Das ist, glaube ich, da gibt's. Ich vereinfach mal. Es gibt im Grunde drei Camps, würde ich sagen. Die einen, die aus einem auch proeuropäischen Geist und aus einem Geist historischer Gerechtigkeit, aus einem Geist der Bewahren zwischenstaatlicher Sitten ganz deutlich die Ukraine unterstützen. Es gibt einen anderes Camp, das sozusagen aus Gründen des Neutralitätsgedankens und so weiter hier vorsichtig ist, wo ich aber glaube, dass sie auch sehr wohl dieses Problem sehen, das Putins Russland für Europa und die Welt mit sich bringt. Und es gibt ein drittes Camp, die sagen, wir wollen unsere Ruhe, wir wollen unser billiges Gas, wir wollen unsere Exportmärkte, wir wollen unsere russischen Touristen zurück, wir wollen das dreckige Geld aus dem Kreml und aus dem Umfeld des Kreml wieder haben. Und die sind ganz klar pro-russisch. Dazu gehören weite Teile der FPÖ, wo man auch durchaus annehmen kann, dass es hier möglicherweise Geldströme gibt. Das ist ein Verdacht, der sich erhebt aus meiner Sicht, der untersuchungswert ist aus meiner Sicht. Wir haben die frühere Außenministerin Karin Kneißl, die von der FPÖ ins Amt gehievt worden ist, die tingelt jetzt zwischen Moskau und St. Petersburg herum in einem seltsamen Think Tank. Ich stelle mir die Frage, tatsächlich, warum es hier nicht längst schon Ermittlungen gibt auch. Ich hoffe, es gibt zumindest Erkenntnisse darüber, was hier ist. Man muss sich vorstellen, diese Frau war Ministerin, die hat Ministerratsdebatten, die war im Ministerrat dabei. Sie hat jeden Bericht einer Botschafterin einsehen können. Sie hat auch, und ich bin mir sicher, das hat sie auch wohl getan, oder ich vermute es, ich bin vorsichtiger, ich vermute, dass sie das getan hat und hat sich durchaus einbestellt zu einem Gespräch den Chef des Heeresnachrichtenamts, den Chef des damaligen Nachrichtendienstes. Also das heißt, hier gibt es ganz klar eine Person, die Zugang zu den wichtigsten und auch geheimsten Unterlagen dieser Republik hatte und hat. Und diese Person sitzt jetzt in Russland. Und es wird von mir als Staatsbürger erwartet, dass ich das einfach so zur Kenntnis nehme und dass ich nicht nach Konsequenzen hier rufe, sei es im Ermittlungssinne, sei es auch zumindest der politischen Aufklärung auch. Wir erinnern uns an das Ibiza-Video, wie damals, welche Äußerungen hier ein gewisser Heinz-Christian Strache getätigt hat, wenn es um Russland ging. Und wir wissen auch um seine und auch die Verwicklungen seines damaligen Gelagepartners und dessen Verbindungen zu Moskau. Das heißt, Österreich hat hier ein Problem. Das ist ganz, ganz klar. Und dieses Problem hat auch drei Buchstaben. Dieses Problem heißt FPÖ. Und diese Partei ist in einem Ausmaß, glaube ich, mit Russland im Bunde zum Teil, dass das aus meiner Sicht durchaus problematisiert werden sollte in größerem Ausmaß, als das bisher der Fall ist. Weil will ich tatsächlich eine Partei, die sich für die Patrioten der Nation halten, die allen möglichen anderen immer vom Verrat und so weiter das ins Gesicht schleudern, diese Worte. Und das soll ich zur Kenntnis nehmen, dass diese Partei eine, ich formuliere es ganz, ganz vorsichtig, ein ungeklärtes Verhältnis hat zu Moskau, wenn man auch dann tatsächlich sich ansieht, was Kickl dazu sagt. Ich vermisse hier Distanzierungen. Ne? Ich vermisse hier auch klare Kritik daran, auch durchaus vielleicht ein Fehlereingeständnis. Vielleicht war es ja nicht so schlau, diese Außenministerin zur Außenministerin zu machen. Vielleicht sind auch andere Verbindungen nicht so schlau gewesen nach Moskau zu einem Machthaber im Kreml, der die Sicherheit Europas bedroht, nicht nur der Ukraine, der die Sicherheit auch Österreichs bedroht, weil wir sind Teil dieser Europäischen Union. Und wir wissen auch bis heute nicht, was die russischen Nachrichtendienste in dieser Stadt in Wien alles machen und vielleicht weitermachen dürfen. Und jetzt bin ich noch gar nicht bei einem der größten Skandale überhaupt, nämlich Wirecard und Jan Marschalek, der ja auch in Russland ist, wo ich von Anfang an immer ein wenig dann das Gefühl hatte, vielleicht war dieses Wirecard nichts anderes als eine Geldwaschmaschine für die russischen Dienste. Diesen Verdacht, der steht im Raum. Lassen wir es mal dort. Aber auch da werden wir vielleicht noch genauere Details bekommen. Aber die Rolle von Jan Marschalek, der eindeutig, und das ist gesichert, engste Kontakte hatte zu russischen Offizieren oder russischen Geheimdienstoperateuren, da gibt es wieder eine Verbindungslinie. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Dieses Problem müssen wir ansprechen, und wenn wir ein europäischer Partner und nicht ein Fähnchen in Wind sein wollen wie Viktor Orbáns Ungarn, dann muss hier etwas passieren. Und wie gesagt, da wäre ganz interessant, ob es hier Klärungen gibt im Vorfeld der Nationalratswahl von Seiten der FPÖ.
Eine Frage habe ich noch zur Ukraine, und zwar: In welcher Phase, glaubst du denn, befindet sich der Krieg jetzt gerade?
Naja, begonnen hat er mit einem Blitzkrieg-Versuch im Februar 2022. Das ist klar gescheitert. Dann wurde aus dem Blitzkrieg ein Abnutzungskrieg. Das heißt, wo Russland, Wladimir Putin und der Kreml davon ausgeht, ja, wir sind das größere Land, wir haben die größeren Ressourcen, sowohl an Humankapital, das heißt an Soldatinnen und Soldaten, als auch an Kapital. Das heißt, diesen Abnutzungskrieg können wir gewinnen. Und jetzt ist die Frage, ist es so? Zum Beispiel hat die Ukraine den Tiefpunkt, wenn man so will, wieder hinter sich gelassen. Die Ukraine hatte Munitionsprobleme massiver Art. Die Ukraine hatte ein Problem mit der Sicherung des Luftraums. Jetzt sind neue Patriot-Batterien geliefert worden, sind eine dritte. Kann man davon ausgehen, dass diese F-16-Flugzeuge, von denen immer die Rede war, seit über einem Jahr vielleicht in Dienst gehen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass sich dieser massive Vorteil für Russland vielleicht verschiebt. Das heißt, die Tatsache, dass die Ukraine eigentlich das schwierige Jahr bisher glimpflich überstanden hat. Und glimpflich heißt, Avdiivka ging verloren, Bachmut ging verloren. Also es war ja 2023 und 2024 alles andere als angenehm. Und das, wenn man sagt, geht verloren, ja, das klingt, geht verloren. Ja. Das heißt aber, hunderte Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Also da gab es Begräbnisse und jedes Begräbnis heißt, da ist eine Familie dann, die sich in der Kirche versammelt oder am Friedhof, für uns nicht vorstellbar. Aber die Frage war ja, wo stehen wir? Wie gesagt, der Abnutzungskrieg ist im Gange. Aber möglicherweise ist es so, dass die Ukrainer hier jetzt langsam wieder etwas bessere Karten bekommen. Etwas bessere heißt im Grunde nicht mehr so schlechte, wie sie bisher hatten, aufgrund von fehlenden Finanzmitteln und Ressourcen. Das ändert sich gerade.
Was siehst du ein Ende?
Es gibt genau zwei mögliche Enden, die jetzt zumindest mal sichtbar wären. Das, Variante A, Russland sieht keine Theorie eines Sieges hier. Was heißt Sieg? Und vielleicht kommt Russland zum Schluss, dass man die Ziele dieses Krieges zurückschraubt und sagt, gut, wir reden jetzt also von Donetsk und Luhansk und über die Krim reden wir. Und hofft, dass die Ukraine auf dieses Angebot einsteigt, mit dem Risiko, das hatten wir schon 2014, dass dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem man sich neu gruppiert hat, nachdem man die Ressourcen neu aufgefüllt hat, wieder von vorne beginnt. Das, weil wir haben leider erlebt, dass eine Unterschrift eines russischen Würdenträgers, welcher Art auch immer, die Tinte nicht wert ist, die da aufs Papier fließt. Das heißt, es ist ein Problem, weil es keine Glaubhaftigkeit gibt von russischen Zusagen. Das hat die Ukraine mehrfach erlebt. Dennoch gibt es vielleicht die Chance, und das wird jetzt interessant, wenn zum Beispiel Putin feststellt, dass im November Trump nicht US-Präsident wird. Dass sogar die neue Administration in Washington sagt, gut, wenn wir in dieser neuen Welt bestehen wollen, brauchen wir dazu die Europäer. Und ich glaube, das ist etwas, was Joe Biden immer klar war, dass nicht nur Europa die Amerikaner braucht, sondern dass die Amerikaner auch die Europäer brauchen. Und das heißt, dass sie dann auch hier dementsprechend aktiv sein wollen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nach dem November auch im Kreml ein neues Denken einsetzen könnte. Vor allem, und auch das wäre denkbar, dass man sagt, gut, man schlägt eine neue Taktik ein und sagt, gut, wir gehen sogar weiter. Das heißt, die Drohung, die bisher nie im Raum stand, weil bisher Biden war immer jemand, der versucht hat, diesen Krieg möglichst einzugrenzen. Das heißt, man hat immer auch der Ukraine nicht die Waffensysteme geliefert, mit der die Ukraine den Krieg eskalieren hätte können oder könnte. Und das ist ja etwas, das hat Joe Biden so beschlossen. Und da ist die Frage, gibt es da ein Andersdenken in den USA? Und die andere Frage ist, wie weit ist den Europäern klar, in welcher Gefahr wir schweben? Weil das ist das Problem, dass wenn man jetzt hier in Wien sitzt, man einfach glaubt, dass aus irgendeiner göttlichen Fügung oder aus einer Fügung dank Bruno Kreiskys toller Idee, die Vereinten Nationen nach Wien zu holen oder ähnliches, sind wir hier die Insel der Seligen. Aber diesen Luxus haben wir nicht und diesen Luxus hat Polen nicht, diesen Luxus hat Estland nicht, Lettland nicht. Und man darf nicht vergessen, dass die Südflanke der Europäischen Union auch nicht ganz stabil ist. Wir haben Länder im Vorfeld, also da meine ich jetzt nicht die Ukraine, sondern zum Beispiel Moldau, das bedroht wird von Russland. Wir haben Serbien als schwierigen Partner, ja, sozusagen, man darf nicht vergessen, Europa ist der größte Investor in Serbien und trotzdem ist es Vucic immer wieder gegeben, dass er den europäischen Interessen massiv zuwiderläuft. Und dann haben wir noch in unserem östlichen Nachbarschaft einen Mann namens Viktor Orban, der eigentlich auch, glaube ich, sein politisches Schicksal sehr stark an einen Sieg von Donald Trump geheftet hat. Und der auch alles andere als ein Freund Europas ist, obwohl Ungarn massiv von der Europäischen Union natürlich profitiert hat und weiter profitiert. Aber da All das spielt eine Rolle. Das heißt, wenn die Frage ist, wo steht der Krieg in der Ukraine, dann ist es, die muss man die Frage, glaube ich, erweitern und sagen, wo stehen wir geopolitisch? Das heißt, wie geht es in den USA weiter? Wie geht es in Europa weiter? Und in Europa, glaube ich, hat auch Putin erlebt, ja, natürlich hätte er sich sehr gefreut, wenn Marine Le Pen einen wirklich Erdrutschsieg eingefahren hätte bei den letzten Wahlen in Frankreich. Das ist nicht passiert. Und wie gesagt, und plötzlich ist diese offenbar sichere Bank Donald Trump in den USA auch nicht so sicher, wie es schien. Das heißt, es ist nicht ausgemacht, dass dieser Plan Wladimir Putins, ich sitze das aus, ich warte jetzt mal auf besseres Wetter sozusagen. Das heißt, in Europa wendet man sich gegen die europäische Idee und die AfD gewinnt in Deutschland und die Front National bzw. Rassemblement National gewinnt in Frankreich. Und in Italien habe ich auch vielleicht Verbündete. Auch das hat sich nicht gezeigt, weil Meloni ist sehr stark sozusagen transatlantisch geprägt und auch proeuropäisch. Das heißt, hier hat sich der Mann im Kreml vielleicht auch ein wenig verkalkuliert. Und drum, glaube ich, ist eigentlich vieles offen.
Ich komme mal zu einem anderen Thema. Thomas, du machst seit 30 Jahren Außenpolitik-Berichterstattung. Berichtest aus Krisen, aus Kriegsgebieten. Meine Frage ist, ob es eine Reise gibt, eine Berichterstattung, die etwas in dir verändert hat oder ausgelöst hat.
Ich würde mir leicht tun, die Frage zu beantworten, indem ich sie sozusagen einfach, wie soll ich sagen, in meinen Erinnerungen grabe und da sozusagen mich nach unten durcharbeite. Zum Beispiel eine Geschichte. Du kommst nach Wuleda, damals mit meinem, das war 2023, glaube ich, im Winter, mit meinem Fahrer Jevgen und meinem Übersetzer, Field Producer Alex. Wir biegen um sozusagen fahren dorthin. Das ist eine Bergbaustadt in der Ostukraine unter massivem Beschuss. Und um die Kurve, wissen wir, beginnt der Krieg sozusagen. Es war wirklich so, du bist geschützt halbwegs noch in der Straße und weißt, okay, jetzt bist du dann auch einsichtig dort, dass du auf diese Stadt zufährst. Also Helm auf, Splitterschutzweste an und wir fahren da hinein. Es schneit, wir sehen beim Reinfahren rechter Hand einen Panzer stehen, verlassen, ansonsten menschenleer, ein Hund sehen wir. Wir springen raus, filmen den Hund, fotografieren den Hund, es gibt ein Lebewesen. Ansonsten hören wir Schießerei, Beschuss und so weiter und fahren weiter und sehen dann eine Katze. So, und jetzt die Katze. Gut, wir wissen, wenn wir der Katze folgen, dann treffen wir auf Menschen. Also folgen wir der Katze und tatsächlich, wir treffen auf eine Frau, ungefähr um die 50, äußerst nette Person, die uns begrüßt und uns sofort alles zeigt, als hätte sie auf uns gewartet. Endlich kommt jemand in diese Stadt, die von russischen Truppen massiv beschossen wird. Es war da nichts mehr, da war nichts mehr ganz. Eine Arbeitersiedlung, die dort errichtet wird, alles ausgebrannt, alles kaputt und im Keller und in wahrscheinlich einer Wohnung lebt diese Frau mit ihrer Mutter offensichtlich, die wir nicht zu Gesicht bekommen haben und die führt uns gleich herum und zeigt uns ein Grab, das dort im Hinterhof neben dem Kinderspielplatz gemacht wurde mit einem behelfsmäßigen Kreuz. Da wurde nämlich der Nachbar beerdigt, der bei einem Angriff ums Leben gekommen ist, am Kinderspielplatz im Hinterhof dieser Arbeitersiedlung. Und wir lernen dann ihren Mann kennen und so weiter. Aber vielleicht was habe ich daraus gelernt? Die Frau war übrigens, hat erzählt, sie war früher vor dem Krieg in Wien, hat Budapest besucht und ein relativ normales Leben geführt, hat Kosmetikprodukte verkauft. Also und plötzlich kam dann dieser Krieg. Was lernen wir daraus? Erstens, dein Leben kann sich radikal ändern, massiv ändern. Du kannst trotzdem dabei deine Menschlichkeit bewahren, weil die hat gelächelt, die war extrem angenehm, auch als Gesprächspartnerin, hat sofort verstanden, wir brauchen Informationen, die hat uns sofort wie eine Reiseführerin alles gezeigt. Also du kannst deine Menschlichkeit dir bewahren im Krieg. Sie war geschieden, sie hat einen neuen Freund kennengelernt, der auch ein sturer Hund, wie er selbst zu mir sagte, war und dort bleiben will und bleiben wollte. Und die haben sich dann dort gefunden. Also so eine seltsame Geschichte. Einerseits, du hast dort wo gibt's das? Ein Grab mitten am Kinderspielplatz. Also auch dieses Bild. Kinderspielplatz hier, rundherum alles zerstört und ein Grab, wo der Nachbar behelfsmäßig beerdigt wurde. Also das sind einfach so Dinge, die gehen dir dann nicht so leicht aus dem Kopf und die erzählen dir viel über die Absurdität unserer Existenz, aber gleichzeitig auch über den Willen von Menschen, trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Mühsal und so weiter, weiter zu existieren. Und diese Frau hat auch diesen Ort nicht verlassen. Ich habe es nicht verstanden, warum. Ja. Und irgendwie hat es was zu tun, glaube ich, mit, und jetzt komme ich zur Beantwortung der eigentlichen Frage, mit mir, weil ich sie gefragt habe, warum ist sie da? Und sie hat gesagt, sie findet es interessant, was hier passiert. Ja, sie möchte das auch irgendwie Zeugnis vor sich selbst da ablegen und möchte helfen, weil die hat sich halt so ein bisschen auch gekümmert. Gab es auch eine in einem Keller einer Schule, da waren fast 100 Leute und die haben alle versucht halt irgendwie dort zu überleben und nicht wegzugehen, aus, wie gesagt, Gründen, die mir nicht ganz klar waren. Aber als sie dann gesagt hat, naja, warum sind sie eigentlich hier? Dann habe ich auch keine gute Antwort, außer zu sagen, gut, ich will Zeugnis ablegen, ich will mehr damit an den, wie heißt das so schön, wieder sind wir wieder in Amerika, der first draft of history, der erste Entwurf der Geschichte, das soll Journalismus ja sein, oder wieder von einem, glaube ich, amerikanischen Kollegen, the best available version of the truth abzuliefern. Und da hat sie mich dann schon gehabt, weil da habe ich verstanden, sie hat auch, irgendwie will sie verstehen, was in ihrer Welt vor sich geht und sie will auch nicht Opfer sein, sondern sie will dann irgendwie helfen, weil es gibt Wasser zu organisieren, es Freiwillige bringen Brot, wie verteilen wir das? Also Menschen wollen weiter eigentlich die Geschicke ihres Lebens, so gut es ihnen eben möglich ist, weiter selbst bestimmen. Menschen sind neugierig und darum wird man auch Journalist, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich glaube, das ist unser größter Antriebsfehler, oder? Mhm. Und diese Neugierde haben auch Menschen, die wir vielleicht, wo ich sagen würde, das sind die Opfer dieses Krieges, ja. Aber sie sind eben Menschen, die verweigern teilweise, dass sie diese Opferrolle, dass wir sie in diese Opferrolle drängen. Nein, natürlich sind sie Opfer, aber sie lassen es möglichst wenig zu.
Aber sie wollen es auch verstehen.
Und sie wollen wissen, was passiert. Und sie wollen auch, wenn man so will, dabei sein und nicht davonlaufen, ja. Weil das hat sie ein bisschen, glaube ich, den Vorwurf gemacht. Wobei, wie gesagt, ehrlich gesagt, würde ich dort leben wollen, würde ich dort weiterleben können. Ja, gut, ihre Mutter wollte nicht gehen und sie hat ihre Mutter nicht im Stich gelassen. Wahrscheinlich würde ich das auch, hoffentlich würde ich auch so agieren. Ich glaube, ja. Aber wenn ich selbst die Entscheidung, schwierig. Und ich habe auch eine gewisse, auch von zum Beispiel jetzt gerade den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, einen unglaublichen Respekt entwickelt und hoffe doch, auch entgegen des Klischees, eigentlich ein unzynischerer Mensch auch durch das geworden zu sein, durch diese Arbeit, als manche andere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gar nicht in solch exponierten Lagen vielleicht sind.
Das zahlt auf meine nächste Frage ein, weil es würde mich schon interessieren, wenn man das so viele Jahre macht und so viele Dinge sieht, die meisten davon schrecklich, wie schafft man es da nicht verbittert zu sein oder auch abgeklärt zu sein? Wie gehst du ran dran?
Ich glaube, das Erste ist das, ich habe das Glück gehabt, immer nur kurze Zeit zu sein. Manchmal waren es schon mehrere Wochen, aber letztlich, ich glaube, es geht, wenn man seine geistige Gesundheit bewahren will und auch eben kein zynischer Mensch wird und so weiter, dann ist es ganz gut. Man ist dort erstens freiwillig, das muss einem klar sein, muss man sich immer wieder vor Augen führen und immer wieder vorsagen. Zweitens, ich bin dort begrenzte Zeit. Drittens, ich habe mit meiner Heimatstadt Wien wahrscheinlich genau das Gegenteil. Hm. Es gibt kaum eine sicherere, angenehmere, lebenswertere Umgebung als diese Stadt. Das heißt, du kommst, wenn du nach Hause kommst, ins Paradies. Beziehung, ganz wichtig. Eine stabile Beziehung zur Partnerin, zum Partner, beziehungsweise auch zum Umfeld. Mhm. Ich habe das erst unlängst wieder erzählt, zum Beispiel aus dem Zug, dann im Nachtzug von von Kiew nach Wien, eben nach dieser Reise, von der ich vorhin erzählt habe, im Jahr 2023, habe ich am Gang so Authentic Movement, das ist eine bestimmte Bewegungspraxis, die ich mache, bin so Impulstanz-Workshop-Teilnehmer und so weiter. Das heißt, ich versuche auch, wenn man so will, was zu tun, um mit sozusagen einfach selbst so ein bisschen, wenn man so will, halt in der Mitte zu bleiben. Mhm. Und da hilft manchmal Yoga, da hilft Tanzen, da hilft einfach mal das Leben zu genießen, in die Berge zu fahren, im Seewinkel herumzuspazieren. Also all diese Dinge hilft schon. Und ich glaube, das geht dann schon. Man hat teilweise schon, glaube ich, einfach das Mindset ändert sich. Das habe ich sehr deutlich gesehen bei der Pandemie, dass man immer sofort so Worst-Case-Szenarien überlegt und immer überlegt, was tue ich, wenn? Und immer in mehreren sozusagen Optionen sein Leben lebt und denkt. Das ist sicher manchmal schlecht, weil man ständig dieses Programm dann manchmal laufen hat, wenn so eine Situation ist. Gleichzeitig, ja, es schadet uns nicht. Wie gesagt, wir leben in einer sehr chaotischen und zum Teil unsicherer werdenden Welt und da kann jeder, diese Kompetenz ist nützlich, sage ich mal. Wahrscheinlich jeder von uns wird sie, so fürchte ich, mehr brauchen als weniger, weil einfach die Welt, wir haben es vorhin besprochen, in den USA, wer hätte gedacht, dass dieses Land so in Gefahr läuft, eine Bananenrepublik zu werden. Ist diese Gefahr gerade kleiner geworden, aber ja.
Aber man muss ja schon irgendwie ein eigener Mensch sein, wenn man dezidiert zu Plätzen reist, wo Krisen sind, wo schreckliche Dinge passieren.
Man muss auf alle Fälle jemand sein, der extrem neugierig ist, weil dort, wo alle anderen weg wollen, man dorthin fährt, ist seltsam. Aber, das ist jetzt auch wieder, hat mit meiner Biografie zu tun, ich habe im Jahr 1989, war für mich wahrscheinlich das Jahr, das mich geprägt hat, ich war damals 21 und das war das Jahr allergrößter Umbrüche in Europa, die Mauer fällt im November, in Václav Havel tritt sozusagen an dem Balkon, der ein politischer Häftling war, die von Rumänien bis Bulgarien überall in Osteuropa fallen sozusagen die kommunistischen Diktatoren. Und ich war dann damals mit meinem Freund Fridolin Krausmann, der heute an der BOKU-Professor ist. Wir haben in Rumänien beim Hilfstransport mitgeholfen und waren vorher am Wenzelsplatz am Neujahrstag, am Silvesterabend in Prag. Mhm. Das heißt, wir sind in Prag, es fließt Champagner in Strömen, wir umarmen wildfremde Menschen und wir spüren alle, hier passiert Geschichte vor unseren Augen. Wir sind Teil dieser monumentalen Umwälzungen auf unserem Kontinent. Und damals, glaube ich, war der Wunsch, ist immer deutlicher geworden, ich will Zeitzeuge sein. Ja? Und dann sind wir da in Rumänien, dasselbe, wie gesagt, die Leute dort, da sitzen wirklich am Spinnrad. Man muss sich das vorstellen, es war, das Rumänien damals war wie ein Land der Jugend meiner Oma, ja, die damals schon über 70 war. Ja. So war das. Ja. Und da auch wieder dieser Wunsch, ja, ich möchte verstehen, wie die Welt funktioniert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da heißt es, muss man natürlich dorthin, wo diese Bruchlinien sind, wo diese Erdbeben auftreten. Weil wenn man das, wenn man verstehen will, wie sich diese Kontinentalplatten, diese Plattentektonik auf diesem Planeten jetzt auch geopolitisch sozusagen auch verschiebt, dann muss man dorthin, wo diese Erschütterungen spürbar werden. Und das, glaube ich, das treibt mich bis heute an. Mhm. Einfach dieser Willen, zu verstehen, wie funktioniert die Welt.
Deswegen Außenpolitik.
Deswegen aber Außenpolitik, weil sonst wäre die Frage ja, wie funktioniert Österreich? Auch das ist eine hochspannende Frage. Aber ich war eigentlich immer jemand, der in die Welt hinaus musste. Ja.
Ist da eine ständige Unruhe in dir? Oder nicht? Oder ist da auch eine gewisse Sucht danach, dabei zu sein, dort zu sein, wo was passiert?
Das ist weniger geworden, ja, ganz eindeutig. Und gewisse Dinge, erlebe ich auch so ein bisschen hoffnungslos. Ich kann mich erinnern, ich habe mich intensiv mit dem Nahostkonflikt beschäftigt, auch. Und heute erlebe ich so eine Ermüdung, weil alles so trist ist, weil alles so unlösbar erscheint. Und das eigentlich sollte man das nicht zulassen. Und ich bleibe immer noch dran und lese und sehe zu, dass ich möglichst mitbekomme, was zum Beispiel jetzt in Gaza passiert oder in der Westbank. Es ist ja auch alles andere als lustig, ja, schrecklich, was hier vor sich geht. Aber ich stelle fest, zum Beispiel, ja, man kann sich sozusagen ja nicht um alles. Es funktioniert nicht. Die Dinge sind manchmal braucht man lange Geduld und kann nur hoffen, dass die Menschheit lernt. Manchmal ist es extrem deprimierend festzustellen, das tut sie nicht. Ja. Gleichzeitig, ich glaube, von Martin Luther King ist der Ausspruch, the arc of the universe is long, but it bends towards justice. Das heißt, auch da wieder etwas, was man sich mitnehmen kann. Menschen wie Martin Luther King haben dann geglaubt, ja, am Ende wird alles gut. Mhm. Und wenn es nicht gut ist, war es nicht das Ende. Also das heißt, nach dieser Prämisse muss man, glaube ich, dann auch leben. Aber die Unruhe, ja, doch. Also ich will nach wie vor wissen, was passiert. Und ich will auch so ein bisschen dahinter blicken, was ist jetzt vor, was ist sozusagen für die Galerie oder für das Publikum und was ist tatsächlich von Bedeutung. Mhm. Weil es sind nicht immer dieselben Dinge.
Auf deinem X-Profil, steht unter der Selbstbeschreibung der Satz Journalist trying to make sense of it all. Also Journalist, der versucht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Findest du, gelingt dir das?
Dieser Spruch ist von der BBC geklaut. Transparenzhinweis, die hatten das mal als Claim. Finde ich aber extrem gut, weil es gilt für uns Menschen. Was soll das alles? Das ist schon, das würde ich gern verstehen. Ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, da ein bisschen der Auftrag für unsere Existenz hier auf diesem Planeten, wenn man so will, weil ich glaube, es geht genau um dieses Lernen. Das ist, glaube ich, irgendwo, wenn man irgendeinen Sinn im Leben sehen will, dann kann man nur sagen: Gut, wir wollen lernen und hoffentlich eben wieder für die nächste Generation dieses Lernen weitergeben, weil so passiert Fortschritt. Wir sitzen jetzt hier in einem Studio und die ganze Technologie hier wäre vor 50 Jahren noch ganz anders gewesen. Das heißt, es gibt Fortschritt. Ja, ja. Sonst würden wir hier vor irgendwelchen Röhrengeräten sitzen. Gut, sagen wir 70 Jahre. Und die Zuhörer würden uns über irgendein rauschendes Signal an ihren Röhrenradios empfangen. Ja, das heißt, es gibt Fortschritt und daran, glaube ich, muss man ganz fest glauben.
Eine Frage habe ich noch, weil es mich sehr interessiert. Du schreibst ja nicht nur oder machst Podcasts, sondern du fotografierst ja auch richtig gut. Das kann man übrigens auf deinem Instagram-Channel sehr gut nachvollziehen. Was ist die Kamera für dich?
Die Kamera ist ein Ausschnitt der Realität. Im Grunde man blickt durch so ein Fensterchen und dann entscheidet man, was man fotografiert. Und manchmal ist sozusagen was, man kennt das, jeder, der fotografiert, weiß es, manchmal ist, man schneidet vielleicht ein Subjekt oder ein Objekt an und wählt bewusst einen seltsamen Ausschnitt. Oder manchmal hat man ein Teleobjektiv auf der Kamera und ist ganz nah dran und manchmal ein Weitwinkel und man hat einen riesen Raum, erschließt sich einem. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, den Ausschnitt der Welt, den man betrachten will, zu kuratieren, in gewisser Weise zu sagen, ja, was ist denn in meinem Fokus, im wahrsten Sinne des Wortes? Und das kann die Kamera gut. Und was sie auch noch kann, ist, dass sie auch manchmal so doch ein bisschen so einen Anschein von Objektivität vermittelt. Ja, weil woran wir als Schreiberinnen und Schreiber ja womit wir zu kämpfen haben, ist das, dass uns bewusst ist, dass die Welt, die wir sehen, sehr subjektiv ist und vor allem durch die Wahl unserer Worte, durch die Kadenz unserer Sätze und so weiter, wir diese Realität sehr stark auch bestimmen. Das ist uns klar und das verantwortungsbewusste Schreiberinnen wissen das. Und beim Foto gibt es ein bisschen die Illusion, vielleicht ist es nur eine Illusion, dass hier nach bestem Wissen und Gewissen versucht wird, Realität abzubilden, im Sinne von, man bemüht sich entweder zu zeigen, auf Instagram mache ich das, wähle ich immer einen bestimmten Farbfilter, um zu signalisieren, ja, es ist halt jetzt meine Sicht auf die Welt. Und meistens auf Instagram mache ich das ganz gerne transparent, dass ich sage, Leute, die Welt schaut nicht so aus. Aber in anderen Fällen natürlich für journalistische Aufgaben versucht man natürlich, dass der Weißabgleich passt, dass die wirklich das so, wie ich es gesehen habe, auch gezeigt wird. Und ich glaube, jetzt komme ich wieder mit so einem klugen Zitat, Verzeihung, von Emile Zola, glaube ich, gibt's diesen Spruch, Kunst ist die Realität gesehen durch ein Temperament, glaube ich, sagte er. Müsste ich nachschauen, ob das so stimmt, aber ich glaube, was halbwegs stimmt. Und das ist halt wiederum das Schöne bei Fotografie, da ist das Temperament sozusagen, dieser Mensch dahinter, ja, der wählt das aus, der drückt am Knopf, der kann vielleicht natürlich mit diesem Bild noch was tun, aber letztlich gibt es eine gewisse Verlässlichkeit, dass dieses Bild so ist. Und das macht es ganz angenehm, auch für mich immer als Rückversicherung, wenn ich was schreibe, dass ich mir dann auch die Bilder anschaue.
Da schließe ich noch eine Frage an, und zwar, wenn du sagst, wenn man schreibt und durch die Welt geht, dann ist es immer sehr subjektiv, auch wieder, wie man wahrnimmt oder so. In diesen vergangenen 30 Jahren ungefähr, wo du das gemacht hast, gab es da irgendwie oder gibt es, wenn du rückblickend dir überlegst, Situationen oder Texte oder Momente, wo du sagst, da lag ich einfach furchtbar falsch?
Ja, das gab's schon, glaube ich, weil, wie gesagt, wenn man zurückblickt, ist die Welt recht scharf. Und wenn man in der Welt steckt, ist sie sehr chaotisch. Aber natürlich lag ich falsch, ja klar. Und in einem Fall sogar, würde ich eh ganz gerne mal nachgehen, bin ich auch tatsächlich einer Geschichte aufgesessen. Im Südsudan und es gab dann Hinweise, dass uns da tatsächlich etwas vorgespielt wurde zum Teil. Ja, also das ist etwas, was ich vielleicht irgendwann recherchieren möchte, genauer, was da genau vor sich gegangen ist. Aber natürlich kommt man hinten nach drauf, dass man Dinge falsch gesehen hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass vielleicht man bewusst manipuliert wurde oder dass einfach Dinge einem in der nicht bewusst waren, die dann später sich erst zeigen.
Ja, und da schließt sich der Kreis zum Anfang, wo wir über die USA geredet haben, wo quasi Geschichte passiert in einem wahnsinnigen Rapid Tempo, wo die Einordnung ja auch wahnsinnig schwer fällt, weil bevor man über das eine noch nachgedacht hat, passiert schon das nächste. Also es überschlägt sich ja dauernd. Das stelle ich mir halt dann auch als besondere Herausforderung vor.
Absolut, und vor allem, wenn deine Frage war, wenn ich von den 90er Jahren, als ich begonnen habe mit Journalismus bis heute, mir das ansehe, ich glaube, dass diese Beschleunigung auch tatsächlich unser größtes Problem ist. Und jetzt breche ich an dieser Stelle auch eine Lanze vielleicht für Podcasts, weil ich sehe schon, dass vielleicht wir die Chance haben, dass Dinge sich wieder ein wenig anders entwickeln. Also ich sehe mit großem Vergnügen, dass so Longform journalistische Texte wieder interessanter werden fürs Publikum. Mhm. Also auch interessante Projekte ja gab und gibt, die sich dieser Form auch verschreiben. Dass zum Beispiel beim Podcast ja das genauso ein Gegenmittel ist gegen diese schneller werdende Welt, weil man weiß, die Menschen, nur weil ihnen jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch, vielleicht ist uns jetzt ist manchen unseres Publikums, das vor 5 Minuten war ihnen etwas langweilig, niemand nimmt oder vielleicht kaum nehmen Menschen jetzt das Handy aus der Tasche und tun die 30 Sekunden vorwärts spielen. Das tun sie aber online schon. Mhm. Die klicken weiter. Aber das Schöne ist, wenn wir sind jetzt da hier die Stimme im Kopf von Menschen und die sind treu, die hören uns jetzt zu. Und zwar wirklich und nicht so einfach, wenn man so will, ja, die sitzen am Fahrrad und warum soll er riskieren, dass er in den Donaukanal fällt, nur weil ihm jetzt 15 Sekunden kurz Fahrt ist. Er wird das Handy nicht aus der Tasche nehmen, auch wenn er irgendeine Watch hat, auch nicht sich die Zeit nehmen und sagen, gut, jetzt ist das okay, dann ertrage ich halt jetzt 30 Sekunden, ist mal was nicht so spannend. Und das finde ich zum Beispiel spannend, weil Podcast ist ein viel, viel tieferes Medium wieder. Ja, die Menschen nehmen sich die Zeit und sie zappen nicht gleich weiter. Sie bleiben dran, einfach aus Bequemlichkeit zum Teil. Man sitzt vielleicht in der U-Bahn jetzt gerade oder fährt mit dem Fahrrad oder macht die Wäsche oder wäscht ab, ja, was halt Menschen machen. Wir wissen alle, was sie tun, wenn sie Podcasts hören. Und da sehe ich das schon eine Möglichkeit. Und natürlich, glaube ich, gibt es die Chance, dass jetzt vielleicht die ersten Generationen kommen, die tatsächlich den Umgang mit dem Internet so richtig kapieren, ne? Wo sie wissen, dieses Zeug ist auch nicht gut, wenn ich es 24 Stunden, 7 Tage die Woche mir völlig in den Kopf, also so durch den Kopf blasen lasse, sondern dass ich einfach hergehe und so, und mir diese Verweilräume schaffe, wie zum Beispiel, dann höre ich mal eine Stunde einen Podcast. Mhm. Es gibt ja Podcasts, die durchaus erfolgreich sind, die gehen über Stunden. Dann greife ich mal wieder zum Buch. Dann schaue ich vielleicht mal bewusst sozusagen auch bei meinem Online-Konsum, dass ich eine Geschichte lese und nicht so zap, 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 einfach so schnell konsumiere. Und das ist auch so meine Hoffnung, dass wir das vielleicht auch sehen werden.
In diesem Sinn hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben diese Stunde genossen. Danke, lieber Thomas, für das spannende Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Und wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt und mehr über die Arbeit von Thomas wissen wollt, dann folgt ihm doch, etwa auf Instagram oder auf X, beides unter seinem Namen Thomas Seifert. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.